Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 32 und 33 der 14. Sure, der Sure Abraham.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-arda wa anzala minas-samai ma'a wa anzala minas-samai ma'a به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die an einige der guten Gaben Gottes an die Menschheit erinnern. Suche Zuflucht bei Gott, vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Er ist Gott, der die Himmel und die Erde erschuf und aus den Wolken Wasser hinabregnen lässt, mit dem er aus dem Erdreich Früchte, die euch ernähren, hervorbringt. Er, der euch die Schiffe dienstbar machte, damit sie auf sein Gebot hin die Meere befahren und der Flüsse und Bäche in euren Dienst stellte. Und dienstbar machte er euch Sonne und Mond, die unentwegt und genau berechnet in ihren Bahnen kreisen. Und dienstbar machte er euch Tag und Nacht.
Thank you. Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie unter anderem aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 13. März 2023, gleich dem 22. Es waren 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt ein Beitrag unter dem Titel Flüchtlingskrise in Afrika und die Rolle europäischer Länder. Anschließend hören Sie die Sendereihe Islamische Kultur und Zivilisation. Wir wünschen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi betont Entwicklung der Beziehungen mit Weißrussland. Präsident Raisi, Iran strebt Annäherung an Nachbarn an. Und Amir Abdullahian, Iran und USA erzielen anfängliche Vereinbarung zu Gefangenenaustausch. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi betont Entwicklung der Beziehungen mit Weißrussland. In einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko erklärte Präsident Ibrahim Raisi, dass in den Bereichen Industrie, Bergbau, Handel, Landwirtschaft und Verkehr gute Abkommen unterzeichnet wurden, von denen man hoffe, dass sie Schritte zur Entwicklung der Beziehungen zwischen beiden Ländern sind. Der iranische Präsident erklärte auch, wir hoffen, dass dieses Treffen ein Schritt zur Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern sein wird. Wir sind entschlossen, unsere regionalen und überregionalen Beziehungen zu Belarus auszubauen. Wir hatten diesbezüglich sehr gute und fruchtbare Gespräche mit dem Präsidenten von Belarus. Auch in der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit können wir sehr gut kooperieren. Und diese Kooperationen werden zu einer internationalen Zusammenarbeit entsprechend den gemeinsamen Interessen führen. Präsident Raisi hob weiter hervor, beide Länder sind gegen Unilateralismus und wir glauben, dass unabhängige Länder miteinander kooperieren können. Diese Zusammenarbeit kann ein Weg sein, mit Sanktionen umzugehen. Diese Länder sollten von den Kapazitäten der anderen profitieren. Ich hoffe, dass diese Reise ein großer Schritt für die Entwicklung der Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern sein wird. Alexander Lukaschenko dankte dem iranischen Präsidenten für seine herzliche Gastfreundschaft und sagte: Vor 17 Jahren war ich zu einem offiziellen Besuch in Iran und ich muss sagen, dass keine der Sanktionen Iran daran hindern konnte, Fortschritte zu machen. Heute haben wir die Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern im Detail untersucht. Es gab eine Zeit der Unterbrechung der Zusammenarbeit, aber wir haben diese Zeit überstanden und heute wurden viele Dokumente und Memoranden unterzeichnet. Wenn sie umgesetzt werden, können wir unser Ziel der Entwicklung der Beziehungen erreichen. Er fügte hinzu, Sanktionen bieten Gelegenheiten und diese Gelegenheiten sollten nicht verpasst werden. Ich freue mich sehr, sagen zu können, dass die Positionen unserer beiden Länder in den regionalen und internationalen Positionen ähnlich sind und beide Länder eine multipolare und gerechte Welt schaffen wollen. Der belarussische Präsident betonte, dass die beiden Länder volles Vertrauen ineinander haben und stellte fest, dass sich das Volumen des Handelsaustauschs im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht habe, aber noch weit von den Erwartungen entfernt sei. Heute fordere man, dass alle Vereinbarungen ohne Einschränkungen umgesetzt werden sollten. Man müsse das Niveau der Beziehungen zwischen beiden Ländern verbessern. Am Ende lud Lukaschenko den iranischen Präsidenten ein, sein Land zu besuchen. Präsident Raisi, Iran strebt Annäherung an Nachbarn an. Präsident Ebrahim Raisi hat unter Hinweis auf die tief verwurzelten Beziehungen zu Usbekistan erklärt, dass die Annäherung an die Nachbarstaaten zu den wichtigen politischen Zielen seiner Regierung gehöre. Obwohl Iran und Usbekistan gute Maßnahmen ergriffen haben, um die Beziehungen auszubauen, sollten sie angesichts ihrer bestehenden Kapazitäten mehr Anstrengungen unternehmen, um das Niveau der Beziehungen anzuheben, sagte Präsident Raisi bei einem Treffen mit dem amtierenden usbekischen Außenminister Bachtiyor Saidov am Sonntag in Teheran. Mit Blick auf seinen jüngsten Besuch in Usbekistan, bei dem beide Länder Kooperationen in den Bereichen Kultur, Wirtschaft, Landwirtschaft, Handel und Transit vereinbarten, forderte der iranische Präsident die Umsetzung der Vereinbarungen zu beschleunigen. Während des Usbekistan-Besuchs von Präsident Raisi wurden 13 Absichtserklärungen für den Ausbau der Beziehungen beider Länder unterzeichnet. Der amtierende usbekische Außenminister Saidov sagte bei seinem Treffen mit dem iranischen Präsidenten Taschkent-Versuche angesichts der historischen und kulturellen Gemeinsamkeiten beider Länder, seine Beziehungen zu Teheran in allen Bereichen zu stärken. Er bekräftigte, dass Usbekistan seine größten Anstrengungen unternehmen werde, um die bereits getroffenen Vereinbarungen zwischen beiden Ländern umzusetzen. Amir Abdollahian, Iran und USA erzielen anfängliche Vereinbarung zu Gefangenenaustausch. Außenminister Hossein Amir Abdollahian sagte, Iran und die USA hätten eine erste Vereinbarung für den Austausch von Gefangenen getroffen. Wir haben in den letzten Tagen eine Einigung in der Frage des Gefangenenaustauschs erzielt, sagte Amir Abdollahian am Sonntag und fügte hinzu, dass der Austausch bald stattfinden werde, wenn auf amerikanischer Seite alles in Ordnung gehe. Er wies darauf hin, dass Iran den Gefangenenaustausch als völlig humanitäre Angelegenheit betrachte und fügte hinzu, dass seit März letzten Jahres in diesem Zusammenhang ein Dokument indirekt zwischen Teheran und Washington unterzeichnet und bewilligt worden sei. Die Voraussetzungen für die Umsetzung sind jetzt gegeben und aus unserer Sicht ist alles in Ordnung. Die USA arbeiten derzeit noch an der endgültigen technischen Abstimmung, erklärte der iranische Spitzendiplomat. Am Rande der Verhandlungen über das Atomabkommen von 2015, offiziell als JCPOA bekannt, wurde zwischen Teheran und Washington in Wien ein Abkommen über den Austausch von Gefangenen erzielt. Teheran hat wiederholt erklärt, es sei bereit für einen Gefangenenaustausch mit den USA auf der Grundlage der Vereinbarung und unabhängig vom Atomabkommen, das die USA im Mai 2018 trotz der vollständigen und strikten Einhaltung durch Iran einseitig aufgegeben haben. Amir Abdollahian bemerkte auch, dass der Austausch von Informationen zwischen beiden Seiten über die Wiederbelebung des JCPOA im Gange sei. Saudischer Außenminister möchte baldiges Treffen mit iranischem Amtskollegen. Der saudi-arabische Außenminister sagte, das Abkommen zwischen Saudi-Arabien und Iran zur Wiederherstellung der diplomatischen Beziehungen bestätigt den gegenseitigen Wunsch, vorhandene Differenzen durch Kommunikation und Dialog beizulegen. Faisal bin Farhan, der saudi-arabische Außenminister, äußerte in einem Interview mit der Zeitung Ashar al-Awsat die Hoffnung auf ein baldiges Treffen mit Hossein Amir Abdollahian, seinem iranischen Amtskollegen, basierend auf den erzielten Vereinbarungen. Er fügte hinzu, wir bereiten uns darauf vor, die diplomatischen Beziehungen zwischen unseren Ländern in den beiden nächsten Monaten wieder aufzunehmen und es ist für uns normal, dass wir uns in Zukunft treffen. Bin Farhan fuhr fort, Diese Vereinbarung wurde mit der Unterstützung und Vermittlung Chinas nach mehreren Gesprächsrunden im Irak und in Oman in den letzten 2 Jahren erzielt, und das Königreich Saudi-Arabien setzt damit seinen Weg des Friedens und des Abbaus von Spannungen fort und fühlte sich für seine Rolle bei der Förderung von Sicherheit sowie regionaler und internationaler Stabilität verantwortlich. Wir hoffen, mit Iran eine neue Seite aufzuschlagen und den Horizont der Zusammenarbeit zu erweitern, die sich positiv auf die Festigung von Sicherheit und Stabilität und die Förderung von Entwicklung und Wohlstand auswirken wird, nicht nur in unseren beiden Ländern, sondern auch in der Region und in der ganzen Welt, fügte der saudische Außenminister hinzu. Hamas und Islamischer Dschihad geloben nach Tötung von 3 Palästinensern durch Israelis, Widerstand zu intensivieren. Die palästinensischen Widerstandsbewegungen im Gazastreifen, Hamas und Islamischer Dschihad, haben die jüngste Ermordung von 3 Palästinensern durch israelische Militärs in der Nähe der besetzten Stadt Nablus im Westjordanland angeprangert und erklärt, der Vorfall werde den Widerstand gegen das Besatzerregime verstärken. Am Sonntag erschossen israelische Militärs 3 Palästinenser in der Nähe des Militärkontrollpunkts Sahra, südwestlich von Nablus. In einer kurzen Mitteilung erklärte die Hamas, das Blut der Märtyrer ist nicht umsonst vergossen worden, und betonte, dass den Verbrechen des Besatzerregimes gegen die Palästinenser und der Schändung der heiligen Stätten in den besetzten Gebieten mit mehr Standhaftigkeit und Widerstand begegnet werde. Weiter hieß es, die Palästinenser würden dem Besatzerregime bis zur vollständigen Befreiung der palästinensischen Gebiete weiterhin schmerzhaften Schaden zufügen. In einer separaten Erklärung teilte der Islamische Dschihad mit, das Blut dieser Märtyrer wird den bewaffneten Kampf gegen das israelische Besatzerregime intensivieren, und fügte hinzu, dass die Palästinenser entschlossen seien, ihren Weg unter großen Opfern fortzusetzen. Die Bewegung sagte, der Widerstand sei bereit, auf die israelischen Verbrechen in den besetzten Gebieten zu reagieren, und betonte, wir erneuern unser Bündnis mit denen, die ihr Leben verloren haben, und werden ihrem dschihadistischen Ansatz treu bleiben. In der Morgendämmerung des vergangenen Sonntags eröffneten israelische Militärs das Feuer auf 4 Palästinenser in einem Fahrzeug in der Nähe des Kontrollpunkts Sahra und töteten 3 von ihnen mit einem gezielten Angriff. Kurz nach der Schießerei stürmten die israelischen Besatzermilitärs anliegende Geschäfte und beschlagnahmten die Aufzeichnungen von Überwachungskameras, damit ihr Verbrechen undokumentiert bleibt, zitierte die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur Wafa Zeugen. Die Vereinigten Arabischen Emirate setzen Kauf von Verteidigungssystemen des zionistischen Regimes aus. Nachrichtenquellen berichteten am Sonntagabend, dass die Vereinigten Arabischen Emirate Verträge über den Kauf von Verteidigungssystemen des zionistischen Regimes ausgesetzt haben. Laut dem israelischen Fernsehkanal 12 wurde die Entscheidung der Vereinigten Arabischen Emirate, den Kauf von Verteidigungssystemen von diesem Regime auszusetzen, als Reaktion auf die Maßnahmen und Erklärungen von Itamar Ben-Gvir, dem Minister für Innere Sicherheit in Netanyahus Kabinett, getroffen. Der Minister für Innere Sicherheit des zionistischen Regimes hatte zuvor die vollständige Zerstörung von Hawara im Süden von Nablus gefordert. Der Kanal 12 des zionistischen Regimes berichtete unter Berufung auf israelische Quellen, dass Mohammed bin Zayed, der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, in einer Nachricht an Netanyahu mitteilte, dass man keine Kooperationen unternehmen werde, bis man sicher sei, dass Ministerpräsident Netanyahu die Fähigkeit habe, sein Kabinett zu kontrollieren. Zuvor hatte Reuters berichtet, dass das Besatzerregime im ersten Abkommen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, das seit der Normalisierung der Beziehungen zwischen beiden Ländern im Jahr 2020 angekündigt wurde, zugestimmt hatte, das fortschrittliche Rafale-Luftverteidigungssystem an die Vereinigten Arabischen Emirate zu verkaufen. Das israelische Regime hat einer Anfrage der Vereinigten Arabischen Emirate zugestimmt, die von Rafale hergestellten Spider-Abfangraketen zu liefern, berichtete Reuters unter Berufung auf Nachrichtenquellen, lehnte es jedoch ab, weitere Einzelheiten aufgrund der heiklen Natur des Abkommens bekannt zu geben. Am 15. September 2020 unterzeichneten das zionistische Regime, die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain Abkommen zur Normalisierung ihrer Beziehungen, die das Weiße Haus als Abraham-Abkommen bezeichnet. Daraufhin normalisierten auch Marokko und der Sudan ihre Beziehungen mit Tel Aviv. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teils regnerisch, bei Temperaturen um 14 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 9, Mashhad 17, Isfahan 11, Shiraz 12 und Bandarabas 24 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Wir laden Sie ein zu unserem ersten Musikstück mit dem Titel Samir-e-Khuzar, starkköpfiges Ego, gesungen von Mohsen Chavushi.
شکرم را مردا به مرا زنده کن ای دوست، از چشمه صافت بدهم تا سیراب شوم، جان به کفارم تقدیم کنم پا و سرم را، چون پس رود رحمت جانان ما پس رویم، تا که ببارد بر چهره ما رحمت باران، دریاب زمین لاغرم را، ناباب مرا باب کن ای دوست، تا باد شود سوی دعایم، آزاد شدم از دو جهانت، دریاب زمین خود سرم را. حق قدمت را با جان دهم ای دوست، دریاب تنم را، دریاب سرم را، حق قدمت را با جان دهم ای دوست، دریاب تنم را، دریاب سرم را، با جان
Es folgt nun ein Beitrag unter dem Titel Flüchtlingskrise in Afrika und die Rolle europäischer Länder.
Die Grenzen Europas zu erreichen, ist weiterhin der Traum tausender Afrikaner, die aus verschiedenen Ländern dieses Kontinents in der Hoffnung auf ein friedliches und besseres Leben flüchten und dafür die Risiken einer langen Reise mit unvorhersehbaren Ereignissen auf sich nehmen, bei der viele von ihnen ihr Leben verlieren. In diesem Zusammenhang berichtete eine europäische Organisation vom Tod von mehr als 8000 Flüchtlingen im Mittelmeer allein in den letzten 4 Jahren. Aber warum versuchen Asylsuchende immer weiter Europa zu erreichen? Mehrere Länder des afrikanischen Kontinents sind seit langem mit vielen politischen und wirtschaftlichen Problemen konfrontiert. Und das harte Leben in den meisten dieser Länder hat den Wunsch nach Migration und Asyl bei den Menschen verstärkt. In den letzten Jahrzehnten haben die Zunahme politischer und wirtschaftlicher Probleme sowie internationale Entwicklungen eine neue Migrationswelle im afrikanischen Kontinent ausgelöst. Diese Flüchtlinge sind auf ihrer Reise mit vielen, oft lebensgefährlichen Hindernissen konfrontiert. Und das Schicksal vieler von ihnen bleibt für immer unklar. Krieg ist einer der wichtigsten Gründe für die Migration von Menschen in Afrika. Viele Länder dieses Kontinents sind in Bürgerkriege, Staatsstreiche oder grenzüberschreitende Konflikte verwickelt. Diese Bedingungen veranlassen viele Bewohner dieses Kontinents zur Flucht. Beispielsweise wurden in den Stammeskriegen im Südsudan hunderte Menschen getötet und viele sind geflohen oder ausgewandert. Einige dieser Menschen haben in den umliegenden Ländern Zuflucht gesucht und viele haben versucht, nach Europa zu gelangen. Derartige Bedingungen bestehen auch in anderen Ländern wie Nigeria und Äthiopien. Daniel Bekele, der Leiter der äthiopischen Menschenrechtskommission, sagte in diesem Zusammenhang: Hunderte Zivilisten sind unter anderem aus ethnischen Gründen und durch bewaffnete Gruppen getötet worden. In einigen Polizeistationen und illegalen Haftanstalten wurden diese Menschen zudem geschlagen, unrechtmäßig behandelt und für lange Zeit inhaftiert, bevor sie vor Gericht kamen. Politische Krisen und Staatsstreiche haben in Afrika zu schlimmen politischen und gesellschaftlichen Zuständen geführt. In den vergangenen Monaten hat sich in einigen afrikanischen Ländern die politische Macht verändert und die Änderung der politischen Bedingungen hatte die Tötung von Soldaten und Zivilisten zur Folge. In Mali und Burkina Faso beispielsweise wurde die politische Struktur in den vergangenen Monaten durch einen Putsch verändert. Aufeinanderfolgende Putsche in verschiedenen Ländern dieses Kontinents veranlassten Umaro Mokhtar Sissoko Embalo, den Präsidenten von Guinea-Bissau, und Interimspräsidenten der Mitgliedsländer der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft, ECOWAS, die Schaffung einer zukünftigen Anti-Putsch-Truppe bekannt zu geben. Er sagte: Wir wollen eine solche Truppe schaffen. Und diese lässt jeden verstehen, dass wir uns im 21. Jahrhundert befinden und dass es inakzeptabel ist, dass sie einen Putsch inszenieren. Der Präsident von Guinea-Bissau fügte hinzu: Es gibt Verfahren für die Führung der Regierung. Wir müssen alle Republikaner sein. Das Volk hat das Recht, die Führer zu boykottieren, aber nicht mit einem Militärputsch. Die Ausbreitung terroristischer Gruppen ist ein weiteres Problem, das Unsicherheit für die Bewohner des afrikanischen Kontinents gebracht hat. Derzeit sind terroristische Gruppen in verschiedenen Regionen Afrikas verstreut. Die Aktivitäten dieser Gruppen haben dazu geführt, dass viele Bürger afrikanischer Länder nicht mehr in Frieden leben können. In Nigeria töten die Mitglieder der Terrorgruppe Boko Haram jedes Jahr hunderte Menschen. Andererseits ist es der Regierung dieses Landes trotz aller Versprechungen und Bemühungen nicht gelungen, diese Terroristen zu bekämpfen. Eine derartige Situation besteht auch in der Sahelzone. Mali und die Nachbarländer sind in den letzten Jahren zur Basis der Aktivitäten extremistischer und terroristischer Gruppen geworden. Die Aktivitäten dieser Gruppen haben nicht nur den Frieden der Menschen gestört, sondern sind auch zu einem Vorwand für ausländische Interventionen in der Region geworden. Erst kürzlich verstärkte die französische Armee ihre Präsenz in dieser Region unter dem Vorwand, den Terrorismus bekämpfen zu wollen. Somalia ist ein weiteres Land, das seit Jahrzehnten mit den terroristischen Aktivitäten der Gruppe Al-Shabaab konfrontiert ist. Bei den Angriffen dieser Terrorgruppe wurden hunderte Somalier getötet oder verwundet. Und die Regierung dieses Landes ist praktisch nicht in der Lage, mit dieser Terrorgruppe fertig zu werden. Oleg Osserow, der stellvertretende Direktor der Afrika-Abteilung im Außenministerium Russlands, äußerte sich besorgt über die Zunahme der terroristischen Aktivitäten auf dem afrikanischen Kontinent und erklärte, nach der Vernichtung der westlichen Kräfte der Terrorgruppe IS in Syrien wanderte ein großer Teil dieser Extremisten auf den afrikanischen Kontinent aus. Und derzeit sind die Länder dieses Kontinents zu einer Bühne für die Wiederbelebung ihrer Macht geworden. Derartige Unsicherheiten haben dazu geführt, dass viele Afrikaner vor solchen Umständen fliehen und den schweren Weg der Flucht auf sich nehmen, und viele dieser Menschen kommen auf diese Weise ums Leben. Andererseits sind die wirtschaftlichen Bedingungen in den meisten Ländern des afrikanischen Kontinents nicht günstig. Viele Länder sind mit Nahrungsmittelknappheit konfrontiert und in den letzten Jahren durch die politischen Veränderungen in der Welt sowie durch die Covid-19-Pandemie und jetzt den Krieg in der Ukraine wurde die internationale Hilfe für die bedürftigen Länder dieses Kontinents gestoppt oder reduziert. Der entsprechende Bericht der Vereinten Nationen weist darauf hin, dass die Hungersituation in Burkina Faso, im Tschad, in Mali und im Niger ein alarmierendes Ausmaß erreicht hat. Und wenn in diesen Gebieten nicht rechtzeitig gehandelt wird, werden etwa 1,7 Millionen Menschen von akuter Ernährungsunsicherheit betroffen sein. In anderen Regionen Afrikas wird die Situation ähnlich beschrieben. All diese Bedingungen haben dazu geführt, dass die Flucht aus afrikanischen Ländern in den letzten Jahren zugenommen hat. Zudem haben die instabilen politischen Verhältnisse in Libyen und das Fehlen einer mächtigen Zentralregierung in diesem Land den Weg für Flüchtlinge offenbar erleichtert. Viele von ihnen kommen in Libyen unter großen Schwierigkeiten an, um die europäischen Küsten durch das Mittelmeer zu erreichen. Aber der bemerkenswerte Punkt in diesem Zusammenhang ist die Rolle, die die westlichen Länder bei der Entstehung der Probleme in Afrika gespielt haben und immer noch spielen. Tatsächlich verfügen die meisten Länder des afrikanischen Kontinents über ergiebige Minen, reichlich Öl- und Gasreserven sowie eine besondere geopolitische Position. Daher werden diese Länder seit langem von europäischen Staaten kolonisiert. Und auch in der neuen Ära und trotz politischer Unabhängigkeit dieser Länder gibt es eine andere Art der Kolonialisierung. Die militärische Präsenz unter dem Vorwand der Schaffung von Sicherheit ist tatsächlich eine Art Grenzziehung zwischen rivalisierenden europäischen Ländern in Afrika. Inzwischen haben die französischen Truppen Mali verlassen, aber sie sind noch immer in der Sahelzone verstreut präsent. Andererseits unterstützen die westlichen Mächte manche Putschisten und setzen Regierungen, die in ihrem eigenen Interesse sind, ein und betreiben eine verdeckte und offene finanzielle Unterstützung für extremistische Gruppen in Afrika. Tatsächlich wurden viele Putschisten in Militärzentren in den USA oder in Europa ausgebildet. Laut veröffentlichten Berichten hat das Engagement der USA in Afrika in den letzten Jahren nur noch mehr Instabilität auf dem afrikanischen Kontinent verursacht. Diese Intervention wird durch den Washington ausgebildete Offiziere durchgeführt, die für viele Staatsstreiche in Afrika verantwortlich sind. Laut Intercept sind von den USA ausgebildete Offiziere seit 2008 für mindestens 9 Staatsstreiche in Afrika verantwortlich. In diesem Zusammenhang können wir den letzten Putsch in Burkina Faso erwähnen, der von einem Militäroffizier durchgeführt wurde. Oberstleutnant Paul Henri Sandaogo Damiba, der neue Präsident von Burkina Faso, übernahm am 24. Januar 2022 die Macht, nachdem der gewählte Präsident des Landes gestürzt worden war. Er hatte zuvor an mindestens 12 US-Militärübungen teilgenommen. Im Oktober des gleichen Jahres wurde er jedoch durch einen weiteren Putsch gestürzt. Die Unterstützung gewalttätiger Aktionen ist eine weitere Politik, die westliche Länder in dieser Hinsicht verfolgen. Das Afrika-Zentrum für strategische Studien, das über die Sicherheit in diesem Kontinent forscht, schreibt in diesem Zusammenhang in einem Bericht: Nach den Interventionen des Weißen Hauses stieg die Zahl der gewalttätigen Vorfälle im Zusammenhang mit terroristischen Gruppen in den Ländern der Sahelzone um 70%, was 2021 zu einem neuen Rekord extremer Gewalt in Afrika führte. Diese Ereignisse stehen in direktem Zusammenhang mit der Pentagon-Politik. Die Bedingungen für die Menschen in Afrika sind schwierig geworden. Und die Probleme auf diesem Kontinent haben sich durch das Eingreifen von Ausländern verschärft. Viele von ihnen haben den Fluchtweg in westliche Länder eingeschlagen, aber auf diesem Wege ertrinken viele von ihnen in den Gewässern des Mittelmeers. Viele fallen Menschenhändlern zum Opfer und viele weitere sterben an Krankheiten. Einige von ihnen bleiben lange Zeit auf Booten, um schließlich die Küsten Europas erreichen zu können. Laut der englischen Publikation iNews werden Asylsuchende in libyschen Haftanstalten, deren Mitarbeiter von der Europäischen Union ausgebildet und finanziert werden, gefoltert, vergewaltigt und zur Arbeit gezwungen. Verschiedenen Berichten zufolge haben Menschenhandel und Prostitution mit Migranten in Europa in den letzten 3 Jahren um 600% zugenommen. Mehr als 1000 Kinder verschwinden in Europa aufgrund von Menschenhandel. Und mindestens 10.000 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge werden nach ihrer Ankunft in Europa vermisst. Tatsächlich gehören die europäischen Länder trotz ihrer zahlreichen Behauptungen über einen umfassenden Kampf gegen den Menschenhandel und die Verteidigung der Menschenrechte zu den Hauptziel- und Transitländern des Menschenhandels.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Es geht weiter mit der Sendereihe Islamische Kultur und Zivilisation.
Islamische Kultur und Zivilisation.
Im Reich der Islamischen Revolution nahmen die wissenschaftlichen Einrichtungen von Beginn an einen besonderen Platz ein. Dies zeigt das bedeutende Kulturerbe, welches über mehrere Epochen hinweg aufgestellt wurde. Diese Einrichtungen waren wichtige Eckpfeiler der islamischen Gesellschaft. Es waren religiöse und soziale Einrichtungen wie die Moscheen, die theologischen Lehrzentren, Madores, Universitäten, die Bet und Hikma und Bibliotheken. Die zum Teil sehr großen theologischen Lehrzentren und Bibliotheken wurden Mittelpunkt der damaligen Kultur. Die Hauptabsicht ihrer Bildung bestand darin, Zentren für Kultur und Wissenschaft einzurichten, so dass sich jeder aufgrund seines Wissens dem Islam zuwendet und überzeugter Muslim wird. In unserem heutigen Beitrag möchten wir auf kulturell-wissenschaftliche Zentren wie die Moscheen, die Madores und die Bibliotheken näher hinweisen. Im Reich der islamischen Zivilisation galten die Moscheen als die ersten Zentren für religiöse Versammlungen. Der Prophet des Islams baute nach seiner Auswanderung aus Mekka die erste Moschee in Medina, um den Auftrag der Verbreitung des Islams besser erfüllen zu können. Die erste Moschee in Medina war Zentrum für Unterricht und Klärung von Rechtsfällen sowie zur Beratung und Entscheidungen in politischen, kulturellen und militärischen Angelegenheiten. Auch Imam Ali a.s. hat nach dem Propheten diese Handhabung weitergeführt. Zu seiner Zeit war die Moschee ebenso Ort für Lehre und Wissensvermittlungen und Imam Ali hat dort selber über islamisches Wissen gesprochen und wissenschaftliche Gespräche geführt. Nach seinem Märtyrertod behielten auch die Imame aus dem Prophetenhaus diese Sitte bei und allmählich wurden in Bagdad und an anderen Orten der islamischen Welt religiöse Lehrzentren, Madores, Betul Hikma, Häuser der Weisheit und Bibliotheken gegründet. In der Schule des Imam Sadiq a.s. fanden in verschiedenen Fächern der Wissenschaft Forschungen und wissenschaftliche Gespräche statt. Imam Sadiq a.s. ordnete jedem seiner Schüler ein Spezialfach zu. Zum Beispiel war Abon ibn Taghlab sehr gut im Religionsrecht Fiqh bewandert und daher gab Imam Sadiq ihm die Anweisung, in der Moschee religionsrechtliche Gutachten Fitwa anzufertigen. Hisham ibn Hakam war auf die Scholastik spezialisiert und erfüllte in der Moschee in Fragen, die die Grundüberzeugungen und das Imamat betrafen, Streitgespräche. Jaber ibn Hayyan, ein weiterer Schüler des Imam, besaß großes Wissen in der Chemie und anderen Fächern. Er lehrte diese Fächer in der Moschee. Imam Sadiq widmete sich selber wissenschaftlichen Fragen und Erfahrungen. Es ist zu sagen, dass Imam Sadiq a.s. die dschafaristische Glaubensrichtung begründete. An dem Lehrzentrum Imam Sadiq in Medina erwarben über 4000 Personen ihre Kenntnisse in den Islamwissenschaften. Meistens lehrte Imam Sadiq in der Moschee und seine Schüler bildeten dort ihre Lernzirkel. Die Moscheen sind die ersten Zentren für religiöse Versammlungen der Moscheen gewesen. Später wurden für die religionswissenschaftlichen Lehre getrennte Zentren errichtet, die sich Madrasa nannten und baulich gesehen ähnlich wie die Moschee gestaltet wurden. Selbst nach der Einrichtung von diesen selbstständigen Theologiezentren bewahrten die Moscheen weiter ihre Funktionalität für Lehr- und Erziehungsfragen. Zum Beispiel in der iranischen Provinz Sistan wurden im ersten Jahrhundert nach der Hijra eine Moschee errichtet, in der lange Zeit jeder Religionswissen erwerben konnte. In Bukhara dienten mehrere Moscheen der Lehre von Religionsgeboten und Religionswissenschaft. In Nishapur, welches einmal eines der wichtigen politischen und wissenschaftlichen Zentren des nordostiranischen Khorasans war, waren mehrere große Moscheen wie die Mutarizi, die Aril-Moschee sowie die alte Moschee Masjid-e-Qadim Ort für wissenschaftliche Lehren. In allen Muslimstädten wurden Moscheen mit Bibliotheken gebaut. Einige der wichtigsten Moscheen in der Epoche der islamischen Zivilisation sind die Al-Aqsa-Moschee in Beitul Muqaddas, Jerusalem, die Jame-Omawi-Moschee in Damaskus, Umayyaden-Hauptmoschee, die Jame-ul-Kabir in Tunesien, die Jame-ul-Azhar in Kairo. Sie alle hatten renommierte Bibliotheken. Auch Pilgerstätten hatten große Büchereien, wie zum Beispiel die Heilige Moschee in Mekka, die Prophetenmoschee in Medina, die Pilgerstätte Imam Alis in Najaf, Irak, die Pilgerstätte Musa ibn Jafar in Qazemin, Irak und die Pilgerstätte Imam Reza a.s. in Mashhad, Iran. Sie alle waren mit großen Bibliotheken versehen. Aber man hat auch neben anderen Mausoleen, wie zum Beispiel der Grabstätte von Molana in Konya, Türkei, oder der Grabstätte von Ghazan Khan in Tabriz, Iran, und der von Sheikh Ahmad Jam im iranischen Torbat Jam wichtige Büchereien gebaut. Auch Darwischhäuser und Karawansereien hatten manchmal eine große Bibliothek. Zu den weiteren sozialen Einrichtungen in der islamischen Zivilisation gehörten die Spitäler. Dort wurden nicht nur Kranke behandelt, sondern es wurden auch geforscht und studiert. In diesen Spitälern gab es Fachbibliotheken. Berühmt sind unter anderem das Fusat-Krankenhaus in Ägypten, das Al-Kabir-Mansuri-Krankenhaus in Kairo und das Muqtadiri-Krankenhaus in Bagdad sowie das Spital von Rey, Iran. Wir sagten bereits, dass eine der wissenschaftlichen Einrichtungen in der islamischen Welt die Madores waren. Unter einer Madrese, Mehrzahl Madores, ist ein Zentrum für Lehre und Erziehung zu verstehen. Diese Zentren besaßen natürlich Bibliotheken und man findet in den muslimischen Ländern kaum eine Madrese, die keine Bücherei gehabt hätte. Einige von ihnen wurden in der Geschichte bekannt, wie die Madrese Nizamiya in Bagdad, die Shamisitiya und Khosraviye in Damaskus, die Halaviya und Sharafiya in Halab, die Sultaniya in Kairo, um nur einige von Hunderten zu nennen. Es gab auch unabhängige Bibliotheken, die weder an eine Moschee noch an ein theologisches Lehrzentrum noch an andere wissenschaftliche Einrichtungen angeschlossen waren. Sie nannten sich zum Beispiel Darul Ilm, Haus des Wissens, oder Darul Kutub, Haus der Bücher, oder Khazanatul Hikma, Schatzkammer der Weisheit. Diese Bibliotheken wurden öffentlich oder halb privat verwaltet und waren Zentren für Kultur und Wissenschaft. In ihnen fanden Lehr- und Forschungstätigkeiten statt, wurden Bücher verfasst und Texte übersetzt. Das Khazanatul Hikma von Ali ibn Yahya Munajjim ist einer dieser Bibliotheken gewesen. Parallel zu der Übersetzungsbewegung nahm auch die Abfassung von Werken über die Islamwissenschaften zu und erreichte einen großen Aufschwung, so dass in kurzer Zeit zahlreiche wichtige Werke auf allen Gebieten islamischen Wissens angefertigt worden waren. Die Büchersammlungen wurden daher immer größer und die Zahl der Bibliotheken, die in der islamischen Welt gebaut wurden, nahm zu.
Wir laden Sie ein zu unserem zweiten Musikstück Parvoz con Fliege, vorgetragen von Faribor Scafari.
سرشار شو از شوق و در آینه ی گلها لبخند بزن معنی تکرار صفا باش با زمزمه ی رود به آهنگ بهاران بر موج چمن منظره ی سبز صدا باش
با فرصت شبهای شما پر شبد از روز دید است و به دیدار شما آمده شب‌های شما پر شود از روز عید است و به دیدار شما آمده نوروز
پر کن به ترنم به غزل گوش فلک را از قربت شب بگذر و در صبح رها باش در چشم تو صد پنجره دل بسته به خورشید در فکر شکوفا شدن پنجره ها باش پر کن به ترنم به غزل گوش فلک را از قربت شب بگذر و در صبح رها باش در چشم تو صد پنجره دل بسته به خورشید در فکر شکوفا شدن پنجره ها باش
با فرصت شبهای شما پر شود از روز عید است و به دیدار شما آمده نوروز با فرصت شبهای شما پر شود از روز عید است و به دیدار شما آمده نوروز عید است و به دیدار شما آمده
Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Postanschriften in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.